Vergessene Kinder. True Crime Podcast. Triggerwarnung. Jede Folge kann Details über Misshandlung, Vernachlässigung, sexuelle Gewalt an Kindern sowie Kindstötung beinhalten.
Hallo und herzlich willkommen beim Vergessenen Kinder-Podcast. Mein Name ist Maggie Richter und heute sind wir bei der vierten Episode angekommen. Im Übrigen möchte ich anmerken, dass ich in der dritten Folge nach der Veröffentlichung einen Teil rausgeschnitten und diesen durch einen anderen Teil ersetzt habe. Das wirst du daran merken, dass meine Stimme etwas anders klingt, weil ich an diesem Tag etwas heiser war. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für die lieben Worte und die sachliche Kritik, die mich über Instagram erreichte. Es würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest, egal über welche Plattform du reinhörst. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, falls du es nicht schon längst gemacht hast. Denn so erreichen wir mit dem Podcast noch weitere Hörer und Hörerinnen und alle diese Kinder bekommen eine Stimme dadurch. Bevor ich mit dem nächsten Schicksal starte, möchte ich darauf hinweisen, dass es mehrere Berichte über dieses Kind gibt. In einigen wird das Kind Yannick genannt. Nachdem ich weitere Berichte gelesen habe, habe ich festgestellt, dass er Yannick hieß. Das nur als kleine Anmerkung, damit es bei den Verweisen zu den Quellen keine offenen Fragen gibt. Yannick, zu Tode gequält. Berlin, Köpenick, 2002. Yannick wurde im November 1998 geboren und starb am 30. Januar 2002 in dem Unfallkrankenhaus Marzahn. Er wurde gerade mal 3 Jahre alt. Yannicks Schicksal. Yannicks Mutter, Anja W., kommt aus Wedding, einem Ortsteil von Berlin im Bezirk Mitte. Anja W. machte eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin, kurz MTA, bevor sie die Kinder bekam. Ihr Lebensgefährte Matthias P. war Student der Berufsfachschule für Sozialpädagogik im 3. Semester in Berlin-Buch, dem nördlichsten Ortsteil des Bezirks Pankow. Er engagierte sich in sozialen Projekten mit Kindern, wollte selbst welche haben. Anja W., 27 Jahre alt, war frisch geschieden und 8 Jahre älter als der 19-jährige Matthias P. Er machte gerade ein Praktikum in der Kita Gleimstraße und betreute ihre Söhne. Anja W. war alleine, hatte 3 Kinder von einem Albaner, der nie bei ihr wohnte und immer nur kam und sich nahm, was er zu besitzen glaubte. Im Oktober 2001 lernte die Mutter Matthias P. kennen. Er absolvierte gerade ein Praktikum in der Kita ihrer Kinder. Matthias P. wollte unbedingt das Elternhaus verlassen, arrangierte über eine Bekannte einen gemeinsamen Abend mit Anja W. Bereits nach einer gemeinsamen Nacht zog er, der unbedingt sein Elternhaus verlassen wollte, zu Anja W. Nach wenigen Wochen waren sie gemeinsam in eine neue Wohnung im Plattenbau an der Erwin-Bock-Straße gezogen, im Salvador-Allende-Viertel im Berliner Stadtteil Köpenick. Das Allende-Viertel ist eine Großwohnsiedlung mit rund 6.800 Wohnungen. Am westlichen Rand des Allende-Viertels liegt das Einkaufszentrum mit einem Center. Es gibt eine gute Infrastruktur, diverse Einkaufsmöglichkeiten und eine naheliegende Schwimmhalle. Yannick lebte mit seiner Mutter, deren Freund sowie seinen beiden Geschwistern im Alter von 5 und 7 Jahren zusammen. Die Wohnung in der Erwin-Bock-Straße, wo Anja W. mit ihren 3 Söhnen lebte, war immer picobello. Auf die Bewohner im Haus wirkte die Familie normal, auch Yannicks Brüder. C. 5 Jahre alt und S. 7 Jahre alt machten immer einen gepflegten und ordentlichen Eindruck. Niemand hatte mitbekommen, was sich im 2. Stock des Plattenbaues hinter den Betonwänden der 4-Zimmer-Wohnung zugetragen hatte. Mit ihren 5- und 7-jährigen Jungen sei Matthias P. zurechtgekommen, nicht jedoch mit Yannick, der noch nicht richtig sprechen konnte und noch nicht sauber war. Matthias P. sah es als seine Aufgabe an, die Erziehung zu übernehmen. Der junge Mann wurde gegenüber Yannick zunehmend aggressiver und irgendwann wurde Yannick ihm und seiner Mutter lästig. Er habe ihre Beziehung im Wege gestanden. Der Pädagogikstudent machte Yannick zum Objekt seiner Aggression und nannte es Erziehung. Die Auswirkungen: Yannick wurde über einen langen Zeitraum zu Tode gequält. Weil der 3-jährige Yannick nicht schnell genug beim Anziehen war, setzte es Faustschläge. Als er nach Schlägen bereits schwer verletzt war und nicht essen wollte, wurde er in eine Wanne mit kaltem Wasser gesetzt. Matthias P. befahl ihm, den eigenen Urin vom Fußboden aufzulecken, nachdem sich der kleine Junge vor Angst einnässte. Bis in den Oberarm, weil das entwicklungsverzögerte Kind nicht richtig sprechen konnte. Einmal soll Matthias P. den Kleinen aus 1,50 Meter Höhe fallen gelassen haben, weil sich Jannik beim Füßeabtreten zu viel Zeit ließ. Er wurde an seinem Penis durchs Zimmer geschleift. Jannik wurde gedemütigt, gequält und getreten. Seine Mutter und deren Freund schlugen mit Boxhandschuhen auf ihn ein. »Mal sehen, ob ich es schaffe, dich K.O. zu schlagen«, soll der Freund dabei gerufen haben. Ihm wurde verboten, mit seinen Geschwistern zu spielen. Der kleine Mann wurde isoliert. Ihm wurde ein Schlafplatz im Flur zugewiesen. Als Jannik eines Nachts um eine neue Windel bat, kam es zu unvorstellbaren Misshandlungen. Der Lebensgefährte holte Boxhandschuhe und befahl den beiden Geschwistern, kräftig auf Jannik einzuschlagen. Immer auf den Kopf. Auch seine Mutter schlug auf ihren kleinen Sohn ein. Anschließend schlug der Freund noch mindestens 15 Mal auf Jannik ein. Nach dieser Nacht und dieser Folter taumelte Jannik tagelang nur noch durch die Wohnung und übergab sich ständig. Weder seine Mutter noch ihr Freund verständigten einen Arzt. Beide wussten, dass Jannik daran sterben könnte und nahmen dies so hin. Jannik lebte noch, aber er kältete sich und hustete in der Nacht zum 30. Januar 2002 so stark. Das störte den Freund der Mutter so sehr beim Schlafen, dass er aufstand und sagte, er sorge nun für Ruhe. Janniks Mutter wusste genau, was mit diesen Worten gemeint war, aber sie unternahm nichts dagegen. Jannik wurde, bereits schwer verletzt durch die Faustschläge und andere Misshandlungen zuvor, mit dem Kopf gegen einen Schrank geschleudert. Danach wimmerte Jannik nur noch, aber niemand half ihm. Es wurde kein Arzt gerufen. Er wurde zum Sterben im Flur alleine liegen gelassen. Erst am nächsten Morgen alarmierte die Mutter die Feuerwehr. »Mein Kind stirbt!« Der Notarzt raste zum Plattenbau an der Köpenicker Erwin-Bock-Straße. Dreimal wurde der Junge reanimiert, immer wieder setzte seine Atmung aus. Dann wird das Kind im Unfallkrankenhaus in Marzahn operiert. Er hat schwerste Schädelhirnverletzungen, verursacht durch immense körperliche Gewalt, sagte der damalige Privatdozent Dr. Ulrich Meyer. 2 Stunden hat Jannik auf seinem Operationstisch gelegen. 2 Stunden, in denen der Privatdozent Dr. Ulrich Meyer, 46, um das misshandelte Kind gekämpft hat. Er hat den Kopf geöffnet, er hat das Blut abgesaugt, das sich zwischen Gehirn und Schädelknochen gesammelt hatte. Nach 2 Stunden war der Kampf um Janniks Leben vorbei. »Solche Verletzungen habe ich bisher höchstens bei Unfallopfern gesehen«, sagte er damals. Satz des Arztes lässt er ahnen, wie der kleine Jannik in seinem kurzen Leben gelitten haben muss. Selbst der erfahrene Neurochirurge musste vor dem kapitulieren, was Mutter Anja W., 27, und vor allem wohl deren Lebensgefährte Matthias P., 19, dem Jungen angetan haben müsse. Einem Kind, das keine Chance hatte, sich zu wehren. Nun folgen ein paar Auszüge aus dem Prozess. Das sind Auszüge aus dem Artikel von der Seite bzberlin.de mit der Überschrift »Das Protokoll der Grausamkeit vor Gericht«. Selbstverständlich werde ich diesen Artikel auch verlinken. Ein Fall, den es so noch nie gegeben hat in Berlin, aber die Richter interessieren sich nur für eines. Der Schutz der zarten Seele des damals Angeklagten Matthias P. Sie schließen gleich zu Beginn des Prozesses die Öffentlichkeit aus. Zitat, um ihn Bloßstellungen und Benachteiligung für seine spätere berufliche Entwicklung zu ersparen. Der wegen Mordes an einem Kleinkind angeklagte Student der Sozialpädagogik wollte damals Lehrer werden. Als das Gericht auf Antrag seiner Verteidigerin die Öffentlichkeit ausschloss, lächelte er wie ein Sieger. Gern fotografierte der angehende Erzieher das wimmernde Kind, um Erinnerungsfotos zu haben, auf denen er leidet. Hörte Jannik auf zu weinen, mussten ihn seine Brüder so lange schlagen, bis er wieder anfing. Die Brüder durften nicht mehr mit Jannik spielen. Er musste auf einer Matratze im kalten Flur schlafen, grün und blau. Über eine Woche war er schon nicht mehr in der Kita, er hustete. Er war lästig. Der Lehrstudent schlug Janniks Kopf gegen den Schrank. »Sei endlich ruhig!« Jannik war schwer verletzt. Die Mutter tat nichts. »Zum Arzt? Ich verfusche doch nicht mein Leben«, soll der Student gesagt haben. Und dass Jannik einfach nur Pech hatte, dass er der Schwächste war. Das Urteil. Das Landgericht Berlin verurteilte Jannics Mutter Anja W. und ihren Freund Matthias P. wegen versuchten Mordes und grober Misshandlung. Jannics Mutter erhielt eine Haftstrafe von 11 Jahren. Ihr Lebensgefährte Matthias P. erhielt eine Jugendstrafe von 9 Jahren, da er zum Tatzeitpunkt erst 19 Jahre alt war. Mord konnte beiden nicht nachgewiesen werden. Wenn man jetzt nachrechnet, sollte uns bewusst werden, dass beide seit ungefähr 10 Jahren wieder auf freiem Fuß sind. Da welchen Auflagen bzw. ob es überhaupt Auflagen gibt oder jemals gab, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen und werde es wahrscheinlich auch nicht. Laut mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge kamen die beiden anderen Kinder in die Obhut des Köpenickers Jugendamtes. Sie wurden auch beide nicht misshandelt. Inzwischen müssen beide junge erwachsene Männer sein. Ich hoffe sehr, dass sie das Erlebte gut verarbeitet haben und nach den traumatischen Erlebnissen trotzdem ein glückliches und erfülltes Leben haben. Denn wer sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, weiß, wie schwer es für jüngere Geschwister ist, die Taten ansehen oder sogar ausführen müssen, wie in diesem Fall von Jannik. Als ich vor 2 Jahren von Jannik gelesen habe, habe ich immer wieder geweint. Denn das Lesen löst bei mir eine Art Kopfkino aus. Und gerade wenn man ein Kind in dem gleichen Alter hat, denke ich, dass man da noch viel emotionaler ist. Aber so ging es mir auch, als ich all diese Artikel und Berichte zusammengefügt habe zu einem Text, um diesen Podcast hier aufzunehmen. Ich glaube einfach, dass wenn man ein normaler Mensch ist, überhaupt nicht abstumpfen kann und es immer wieder als brutale Gewalt wahrnimmt und einfach nicht emotionslos sein kann. Ich selber kann nicht verstehen, wieso diese Verurteilung so mild ausgefallen ist. Ich meine, hier ist ein Kind von 2 erwachsenen Menschen auf brutalste Art und Weise misshandelt und zu Tode geprügelt worden. Man hat diesem Kind die ärztliche Hilfe verweigert, purer Sadismus in meinen Augen. Solche Menschen, die zu solchen monströsen Taten in der Lage sind, sollten lebenslang weggesperrt werden. Oder sehe ich das falsch? Was meinst du dazu? Lass mich das gerne in Kommentaren unter dem dazugehörigen Beitrag bei Instagram wissen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund. Tschüss und hoffentlich bis bald.
Mehr Infos findest du auf dem Instagram-Account Vergessene Kinder Podcast.